NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend im Studio Esther Hartbrich. Mehr als 2 Jahre dauert der Krieg in Syrien bereits. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Im Juni soll eine Friedenskonferenz in Genf stattfinden. In Brüssel streiten derzeit die EU-Außenminister über die Frage, ob die Opposition durch Waffenlieferungen unterstützt werden sollte. Mehr dazu in dieser Sendung. Der Kommentar beschäftigt sich ebenfalls mit diesem Thema. Chinas neuer Regierungschef Li Keqiang ist zu Besuch in Berlin. Es gibt Streit um die billigen Solarmodule aus China und Li will drohende Strafzölle abwenden. Auch das ist Thema dieser Sendung. Außerdem geht es um die Zukunft des Elektroautos. Frieden schaffen mit oder ohne Waffen. Die EU-Außenminister versuchen eine Antwort auf die Frage zu finden, ob die Opposition in Syrien mit Waffen beliefert werden sollte. Das Embargo gegen Syrien läuft am Ende des Monats aus. Die Minister sind sich nicht einig. Großbritannien und Frankreich wollen eine Lockerung des Embargos. Andere fordern eine Verlängerung der Sanktionen gegen Syrien. Wie kann ein Kompromiss aussehen? Sabine Henkel über den Stand der Dinge.
Waffenlieferungen an die syrische Opposition. Seit Monaten diskutiert die EU diese Frage, ohne einen Schritt voranzukommen. Klar ist, ein Ja oder Nein soll es nicht geben. Ein Kompromiss soll her. Dazu sollten die Außenminister doch in der Lage sein, meint der Luxemburger Jean Asselborn.
Unfähig sein, zu einem Kompromiss zu kommen. Das wäre das Allerschlimmste. Dann könnten wir hier, glaube ich, den Laden zumachen, dann bräuchten wir als Außenminister der Europäischen Union überhaupt nicht mehr zu existieren.
Das saß, trug aber trotzdem nicht dazu bei, die Außenminister auf Kompromisslinie zu bringen. Die Verhandlungen sind zäh, verlaufen schleppend. Ob es zu einer gemeinsamen Haltung kommt, ist weiter ungewiss. Das sind die Nachrichten, die aus den Verhandlungsräumen nach außen dringen. Guido Westerwelle hat das vorab genauso erwartet.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier auch heute keine Einigung möglich ist. Aber wir werden unser Bestes tun, dass es doch noch gelingen kann.
Geduld ist gefragt, denn die Gegner und Befürworter zeigen sich beharrlich. Frankreich und Großbritannien wollen lieber heute als morgen ihre Waffen auf den Weg schicken Richtung Syrien. Der britische Außenminister will damit vor allem Druck auf Assad ausüben.
In our view, it's important to show that we are prepared so that the Assad regime gets a clear signal that it has to negotiate seriously.
Ein klares Signal, damit das Assad-Regime an Verhandlungen teilnimmt. Dass Assad verhandelt, das wollen auch die EU-Staaten, die Frieden schaffen wollen, ohne Waffen. Österreich schreitet da vorne weg. Außenminister Spindelegger hält nichts von militärischer Aufrüstung.
Ich will daher nicht einen Wettlauf von Rüstungsgütern in Syrien haben. Ich möchte einen Wettlauf der politischen Ideen, wie man den Konflikt lösen kann.
Alle Hoffnungen ruhen auf Genf. Dort soll es zu einer neuen Friedensinitiative kommen, mit den USA, mit Russland und China, und zwar möglichst bald. Ein Kompromiss der EU-Außenminister könnte sein, das Waffenverbot bis dahin zu verlängern, um die Ergebnisse dieser Konferenz abzuwarten. Dann müssten Großbritannien und Frankreich nachgeben. Cameron und Hollande stehen unter großem innenpolitischen Druck und haben sich in der Syrien-Frage weit aus dem Fenster gelehnt. Nachgeben dürfte ihnen schwerfallen. Das allerdings gilt auch für die andere Seite, wenngleich aus anderen Gründen. Der Niederländer Frans Timmermans setzt trotzdem auf Konsens.
I'm doing my best, especially with my German colleague Guido Westerwelle, to try and get all the parties on one position.
One Position, das wäre auch wichtig, damit die EU geschlossen bleibt, nicht an Verhandlungsgewicht verliert und vor allem nicht, wie Jean Asselborn meint, den Laden zumachen muss.
Das Ergebnis der Außenministerkonferenz wird möglicherweise noch während der Sendung bekannt. Dann informieren wir Sie. Die syrischen Regierungstruppen haben mit der Lieferung modernster Waffen aus Russland und durch den Einsatz libanesischer Hisbollah-Kämpfer wieder an Stärke gewonnen. Braucht die Opposition mehr Waffen, um militärisch eine Chance gegen die Regierungstruppen zu haben? Carsten Kühntop kommentiert.
Das Gebot der Gewaltlosigkeit ist sicher nicht absolut. Immer wieder gibt es Situationen, in denen Gewalt gerechtfertigt sein kann. Sei es, wenn ein Volk sein Recht auf Widerstand gegen eine militärische Besatzung durch eine fremde Macht wahrnimmt. Sei es, wenn sich ein Volk gegen den Terror wehrt, mit dem der eigene Landesvater es überzieht. Eine andere Sache ist es hingegen, ob es sinnvoll und klug ist, Gewalt anzuwenden. Der Bürgerkrieg in Syrien hatte einst mit friedlichen Protesten begonnen. Das Regime antwortete mit brutaler Gewalt und stempelte die Demonstranten zu Terroristen ab. Dadurch machte Präsident Assad den Konflikt bald zu einem militärischen. Denn immer mehr Syrer griffen nun selbst zu Waffen. Zunächst, um sich zu schützen und später, um das Regime, von dem die Gewalt gegen das Volk ausging, zu beseitigen. Diese Militarisierung des Konflikts war genau das, was Assad gewollt hatte. Seine Propaganda, dass man es mit Gewalttätern zu tun habe, vor denen der Staat sich schützen müsse, war zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden. Womöglich war es der größte Fehler der syrischen Opposition, sich auf diesen Pfad der Gewalt begeben zu haben. Und zwar einerseits, weil damit auch sie jetzt Mitschuld trägt am Tod zehntausender Zivilisten und an der Flucht von Millionen. Zum anderen, weil es den Rebellen schlicht nicht möglich ist, diesen Konflikt militärisch für sich zu entscheiden. Egal wie viele Tonnen an Waffen und Munition ausländische Freunde liefern, Assads Armee und seine Milizen sind auf absehbare Zeit nicht zu besiegen. Denn heute, im Jahr 3 des Bürgerkriegs, stehen noch immer schätzungsweise 40% der Syrer hinter dem Staatschef. Angehörige religiöser Minderheiten, sunnitische Geschäftsleute. Auch diese Menschen mögen Assad und seine Methoden zwar verabscheuen, aber sie haben Angst vor denen, die das Land wahrscheinlich nach einem Sturz des Präsidenten regieren würden. Es ist irrig anzunehmen, dass sich der Bürgerkrieg schneller entscheiden würde, wenn die Opposition besser bewaffnet wäre. Assads Freunde, Iran und Russland, würden auf Waffenlieferungen an die Rebellen mit noch größeren Waffenlieferungen an das Regime antworten. Diese Einsicht mag einem das Herz zerreißen, weil man den Menschen, die Assads Kampfflugzeugen und Raketen ausgeliefert sind, gerne zu Hilfe kommen möchte. Dennoch dürfte es das am wenigsten schlimme Übel sein, nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen.
Waffenlieferungen an die Opposition in Syrien sind der falsche Weg. Carsten Kühntop kommentierte für WDR 5 und NDR Info. Chinas neuer Regierungschef Li Keqiang ist zu Gesprächen in Berlin. Auf seiner Auslandsreise ist Deutschland das einzige EU-Land, das er besucht. Wirtschaftlich läuft es gut zwischen beiden Ländern. Li sprach gar von einem Traumpaar, trotz des Streits über Solarmodule zu Dumpingpreisen aus dem Reich der Mitte. Die ständige Verletzung von Menschenrechten in China bleibt ein Thema, das Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder anspricht, aber die chinesische Führung ist davon offenbar unbeeindruckt. Marita Knipper über Lis Tag in der Bundeshauptstadt.
Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang kann zufrieden sein. Weder das Thema Menschenrechte noch drohende EU-Strafzölle auf billige Solarmodule aus China konnten die Harmonie trüben, ob aufeinander abgestimmt oder nicht. Die SPD-Parteigranten Gabriel und Steinbrück setzen genauso wie die Bundeskanzlerin auf Kooperation statt Konfrontation. Weise verlautete Regierungssprecher Steffen Seibert.
Wir haben es damit zu tun, dass deutsche Überzeugungen mit den Chinesen ausgetauscht werden, dass man Probleme anspricht. Sie werden selten in solchen Sitzungen mit einem Federstreich gelöst. Lösungen kommen dann später und Fortschritte.
Das gilt für Wirtschafts- und für Menschenrechtsfragen, für die Unfreiheit vieler Chinesen im eigenen Land, die wegen ihres Glaubens in Arbeitslagern inhaftierten Falun Gong und Tibeter. Seit gestern demonstrieren Exil-Tibeter und Falun Gongs am Kanzleramt für ihr Anliegen, die Freilassung ihrer Angehörigen. Gemäßigten chinesischen Parteigenossen wollen sie damit den Rücken stärken.
Es gibt aber auch Kräfte, die doch die Sache, die Situation zu verbessern. Und wir hoffen, diese Kräfte auch durch die internationale Aufmerksamkeit oder Druck gefördert wird, dass die wirklich auch eine Wirkung ausüben kann.
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück bevorzugt wie Kanzlerin Merkel den Dialog mit der Kommunistischen Partei Chinas. Auch beim Thema Anti-Dumping-Zölle.
Ich teile die Auffassung, dass es wünschenswert ist, dass keine Strafzölle erhoben werden, weil die sofort zu Gegenreaktionen führen und dann schaukelt sich etwas hoch, was meistens politisch nur noch sehr schwer einzufangen ist. Es widerspricht den SPD-Vorstellungen an freie Austauschbeziehungen.
Das hat Steinbrück heute dem chinesischen Ministerpräsidenten Li so gesagt. Der ist ja vor allem angereist, um die EU-Kommission in Brüssel umzustimmen, die gerade prüft, ob sie Strafzölle auf chinesische Solarmodule verhängen soll, weil diese so konkurrenzlos viel billiger als europäische Sonnenpanels sind. Der Konsenskurs der Bundesregierung mit den Chinesen gegen die EU-Kommission irritiert den deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger.
Es waren deutsche Unternehmen, die uns den Antrag gestellt haben, zu prüfen. Auch der Umweltminister hat es unterstützt. Insoweit rate ich uns allen zur Gelassenheit und die Fakten mögen entscheiden.
Darüber wird am 5. Juni entschieden.
Der chinesische Regierungschef in Berlin, Marita Knipper, berichtete. Das Projekt Eurohawk gescheitert, hunderte Millionen Euro in den Sand gesetzt. Die Öffentlichkeit wartet auf Aufklärung durch den verantwortlichen Minister Thomas de Maizière, CDU. Die soll am 5. Juni geliefert werden. Der Ruf als Hoffnungsträger seiner Partei ist angekratzt. Nun bekommt der Minister noch mehr Druck. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt in einer möglichen Korruptionsaffäre bei der Waffenbeschaffung. Aus Berlin Informationen von Ariana Gorgiani.
In den Internetforen wird der Verteidigungsminister nur noch Thomas de Maizière genannt. Kein Wunder, denn kaum ein Tag, an dem es für den Verteidigungsminister nicht neue schlechte Nachrichten gibt. Laut Spiegel hat es schon im Sommer 2009 Hinweise auf massive Probleme bei der Zulassung der Drohne gegeben. Prüfer der Bundeswehr hätten damals Alarm geschlagen. Außerdem soll das Drohnenprojekt, obwohl es gestoppt wurde, nun doch mehr kosten. Unter anderem fließen bis Ende September monatlich mehr als 3 Millionen Euro in weitere Tests, berichtet Bild am Sonntag. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Stefan Paares, winkt ab, das sei bekannt.
Ich habe hier am 15. Mai, das ist 1,5 Wochen her, deutlich erklärt, dass wir trotz des Nichtweiterverfolgens des Eurohawks als Trägerplattform das Innenleben, das sogenannte SIGINT-System, weiter testen werden. Ich habe auch deutlich hier gesagt, dass wir das bis Ende September machen werden. Jetzt wird gestern daraus eine Nachricht gemacht, dass das noch Geld kosten wird. Ich habe nie das Gegenteil behauptet, das ist aber nicht wirklich eine Nachricht.
Doch laut Zeitungsbericht sollen auch andere Zahlungen folgen. Zum Beispiel kämen noch mehr als 90 Millionen Euro für sogenannte offene vertragliche Verpflichtungen hinzu. Der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold fordert im Deutschlandfunk:
Die Zahlungen müssten gestoppt werden, wenn die Leistungen nicht erbracht werden. Und so hat uns der Staatssekretär Bemelmans in der letzten Ausschusssitzung berichtet, dass die Leistungen nicht erbracht werden, dann darf auch kein weiteres Geld mehr fließen. Also die Erwartung ist schon, dass sofort gestoppt wird, dass auch Regressansprüche natürlich geprüft werden.
Der FDP-Finanzexperte Jürgen Koppelin hat sich die Verträge mit der amerikanischen Rüstungsindustrie angeschaut. Auch für ihn ist die Lesart des Verteidigungsministeriums nicht ganz nachvollziehbar.
Die Zulassung dieses Flugzeuges ist im Vertrag mit drin und wird von uns bezahlt. Jetzt wundere ich mich ein bisschen, wenn ich die Verträge lese, warum ich plötzlich aus dem Ministerium eine andere Lesart bekomme. Auch das würde mich natürlich dann schon interessieren, wenn der Minister entsprechend vorträgt.
Als ob es für Thomas de Maizière nicht schon genug Hiobsbotschaften gäbe. Es könnte sein, dass sich gerade neue, tiefschwarze Wolken über ihn bilden. Diesmal geht es um die Beschaffung von Gewehren für die Bundeswehr. Den Truppen unter anderem auch in Afghanistan wurden angeblich Waffen geliefert, die nicht treffsicher waren und einen zu hohen Verschleiß aufwiesen. Ein Sprecher bestätigte heute, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz deshalb ermittelt. Der Verteidigungsminister selbst wollte sich dazu heute bei dem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen in Rostock nicht äußern. Nur so viel. Eine anonyme Anzeige sei Ausgangspunkt der Ermittlungen gewesen.
Waffen sind aus aktuellem Anlass leider das beherrschende Thema dieser Sendung. Auch der kommende Bericht handelt davon. Maschinengewehre und Pistolen made in Germany sind weltweit gefragt und bescheren den Herstellern blendende Geschäfte. Die deutsche Rüstungsindustrie hat im vergangenen Jahr so viele Kleinwaffen ins Ausland verkauft wie noch nie. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die die Süddeutsche Zeitung heute berichtet. Kleinwaffen, das klingt harmlos, aber sie töten und sind die eigentlichen Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts. Weitere Informationen von Arne Meyer.
Kleinwaffen im Wert von über 76 Millionen Euro. Dass deutsche Rüstungsfirmen 2012 so viele Maschinengewehre, Pistolen, Schalldämpfer und Co. wie noch nie exportieren konnten, hat im politischen Berlin ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Geradezu empört die Opposition. Die Bundestagsfraktion der Linken hatte die aktuellen Zahlen mit einer Anfrage an die Bundesregierung zutage gefördert. Die Parteivorsitzende Katja Kipping ging mit ihrer Forderung heute am weitesten.
Das ist ein sofort Stopp von Waffen- und Rüstungsexporten geben muss.
SPD und Grüne übten zwar auch Kritik, allerdings deutlich moderater. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin kritisierte, Deutschland dürfe erstens keine Waffen in Bürgerkriegsgebiete liefern und zweitens müsse das Parlament früher in entsprechende Exportentscheidungen einbezogen werden. Ähnlich die Bewertung von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück.
Ich bin der Auffassung, dass generell mit Blick auf den Export von Waffen oder von Rüstungsgütern wir zurückkehren müssen zu den sehr restriktiven Auslegungen, die die es in der Regierung von Gerd Schröder und Joschka Fischer gegeben hat. Und eine Regierung unter SPD-Führung wird dahin zurückkehren.
Wesentlich entspannter die Reaktionen von Union und FDP. Rainer Brüderle, Vorsitzender der liberalen Bundestagsfraktion, betonte, im Bundessicherheitsrat werde die Entscheidung über den Export von Waffen sehr sorgfältig geprüft. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, reagierte ebenfalls gelassen auf das Thema. Möglicherweise auch, weil die Rüstungsindustrie in ihrem Bundesland für Arbeitsplätze sorgt.
Das darf man nicht vergessen. Und im Übrigen muss man sagen, wenn wir nicht exportieren, und zwar nach den Regeln, die hier auch festgelegt sind, dann tun es andere. Insofern halte ich es für vertretbar.
Sind aber die geltenden Vorschriften für den Rüstungsexport noch vertretbar? Diese Debatte läuft nicht erst seit heute, sie hat allerdings neuen Schwung bekommen. So gibt es in der schwarz-gelben Koalition schon seit längerem Forderungen, dass ein neuer Bundestagsausschuss, vergleichbar mit dem parlamentarischen Kontrollgremium, die Abgeordneten früher als bisher über Ausfuhren informieren könnte. Diese Anregung kam zuletzt von Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ über ihren Sprecher Steffen Seibert mitteilen, dass auch sie dafür offen ist.
Der Export deutscher Kleinwaffen boomt, Informationen von Arne Meyer. Der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück macht es spannend. In Etappen benennt er die Mitglieder seines Wahlkampfteams. Das garantiert die ständige Aufmerksamkeit der Medien. Mitte des Monats wurden die ersten drei Kandidaten bekannt gegeben, heute die nächsten drei. In Runde 1 gab es einen, der für Schlagzeilen sorgte, Klaus Wiesehügel, Chef der Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt. Gegner der Hartz-IV-Gesetze soll sich um das Thema Arbeit kümmern. Volker Schaffranke verrät, ob es heute eine weitere Überraschung gab.
Peer Steinbrück hat sich schon daran gewöhnt. Wenn die SPD zur Pressekonferenz einlädt, sind die Namen, die das Kompetenzteam verstärken sollen, meist schon durchgesickert. So auch heute. Der Kanzlerkandidat nimmt's gelassen.
Ich freue mich, dass es inzwischen darüber Toto-Veranstaltungen gibt, wer das sein könnte.
Keine Überraschung war Manuela Schwesig. Die Landesministerin aus Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Vizechefin war für den Bereich Familienpolitik längst gesetzt. Ihr Ziel, gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Frauen.
Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, die dann auch mehr für Frauen etwas erreichen können. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass wir insbesondere Berufe, in denen viele Frauen arbeiten, mehr wertschätzen, wie zum Beispiel den Bereich der Pflege.
Dort, wo Menschen, ob mit oder ohne Kind, partnerschaftlich Verantwortung übernehmen, sei Familie, betont Schwesig.
Aber dazu gehören für uns auch Patchwork-Familien und Regenbogenfamilien. Selbst ein Single, der sich um seine pflegebedürftige Mutter kümmern muss, gehört für uns dazu. Und für diese Familien machen wir ein Angebot.
Die Milliardenkosten für das schwarz-gelbe Betreuungsgeld will die SPD bei einem Wahlsieg in Ganztagskitas und Ganztagsschulen stecken. Die Berufung von Florian Pronold für die Bereiche Wohnen und Infrastruktur ist ein Entgegenkommen an die Bayern, denn dort wird eine Woche vor dem Bund ein neues Landesparlament gewählt. Bezahlbarer Wohnraum und Förderung von Neubauten ist für den Vizechef in der SPD-Bundestagsfraktion das Thema Nummer 1.
Es ist einfach nicht einzusehen, dass dadurch, dass ein Mieterwechsel stattfindet, die Kosten für den Nachmieter um 30, 40 oder sogar 50% zum Beispiel ansteigen und damit auch Wohnen in den Innenstädten insgesamt unbezahlbar wird.
Das leidige Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen hat der 40-Jährige längst zu den Akten gelegt.
Wir haben eine klare Position dazu, die hat Peer Steinbrück auch deutlich gemacht. Es steht kein allgemeines Tempolimit in unserem Wahlprogramm.
Waren diese beiden Namen keine Überraschung, so staunte man über Brigitte Zypris, die den Bereich Verbraucherschutz übernimmt. Die Hessin kennt das Berliner Politikgeschäft seit Jahren. Sie war bereits unter Rot-Grün und anschließend in der Großen Koalition Bundesjustizministerin. Zypris will die Verbraucherzentralen stärken. Sie sollen stellvertretend als sogenannte Marktwächter die Bereiche Energie, Gesundheit, digitale Welt und Lebensmittel für die Verbraucher genau unter die Lupe nehmen.
Das heißt, sie sollen auch die Aufsichtsbehörden informieren können über bestimmte Missstände. Sie sollen mit Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Sie sollen sozusagen die Zivilgesellschaft verzahnen mit der Aufsicht.
Wer das Team weiter kompetent beraten soll, da lässt sich Steinbrück weder unter Zeitdruck setzen noch in die Karten schauen. Nur einen Bereich lässt sich der Kanzlerkandidat nicht nehmen.
Was das Thema Finanzen betrifft, glaube ich, dass ich es selbst wahrnehmen kann.
SPD-Wahlkampfteam, die zweite, Volker Schaffranke aus Berlin. Autos, die mit Benzin oder Diesel fahren, sind nicht zukunftsfähig. Denn die Ölreserven sind endlich und die Umwelt leidet. Aber noch sieht es mit Alternativen für die individuelle Mobilität schlecht aus. Das Elektroauto ist noch zu teuer, die Reichweite ist gering und es gibt zu wenige Ladestationen. Bei einem zweitägigen Elektroautogipfel in Berlin wird über Mängel und Zukunftschancen diskutiert. Carsten Schabowski berichtet.
So klingt ein neuer E-Sportwagen, das lauteste der Blinker.
Das sind wieder rein elektrisch, also das sind jetzt mehr die Rollgeräusche, sonst hört man nichts.
Auch dieser Öko-Flitzer Made in Germany wurde heute in Berlin per Probefahrt präsentiert und es wurde Mut gemacht. Das scheint nötig zu sein bei gerade mal ein paar tausend Elektromobilen, die in Deutschland unterwegs sind.
Wenn das Angebot erst einmal in dieser Breite vorhanden ist, dann wird die Nachfrage sich auch einstellen.
Applaus für Bundesverkehrsminister Ramsauer, CSU. Die Regierung bleibt bei ihrem Ziel. Bis 2020 sollen möglichst 1 Million E-Autos auf die Straße. Egal wie, Hauptsache Öko.
Das heißt, Forschung und Entwicklung für batterieelektrische Fahrzeuge sind uns genauso wichtig wie der ganze Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzelle sowie auch aller anderen Hybridformen.
Kanzlerin Merkel, CDU, betonte, die Energiewende und die entsprechenden Autos, das gehöre zusammen.
Elektromobilität steht natürlich auch in einem sehr engen Zusammenhang mit dem Thema der Energiewende. Natürlich müssen wir den Anteil der erneuerbaren Energien steigern. Ansonsten ist das scheinbar so tolle Elektroauto natürlich letztlich auch keine emissionsarme Fahrweise, wenn dahinter dann eine nicht erneuerbare Energiequelle in großem Maße steht.
Subventionen für E-Autos soll es weiterhin nicht geben. Schwarz-Gelb werde zwar, wie angekündigt, etwa 1 Milliarde Euro vor allem für die Forschung bereitstellen, aber das war's. Die Politik könne nur eins, Autofahrern Appetit auf Öko machen. Zum Beispiel mit einer Kfz-Steuerbefreiung, mit einem Steueranreiz für Elektrodienstwagen und mit exklusiven Parkplätzen oder Fahrspuren. Wirtschaftsminister Rösler, FDP, formulierte es so.
Am Eingang des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie unten steht so eine große Büste von Ludwig Erhard aus Bronze. Und ich möchte nicht, dass die, wenn ich reinkomme, dass die sich quietschend wegdreht.
Die Autobosse haben sich auch heute nicht weg, sondern zur Politik hingedreht mit weiteren Wünschen. Die Manager drängten unter anderem darauf, dass Elektroautos mit den EU-Zielvorgaben für den CO2-Ausstoß stärker gewichtet werden müssen. Und überhaupt, für Daimler-Chef Zetsche ist und bleibt das Ziel mehr E-Autos, vor allem eins, eine Gemeinschaftsaufgabe.
Es kommt also auf alle an, gut schwäbisch formuliert, die, wo E-Autos bauen, die, wo E-Autos fördern und die, wo E-Autos fahren.
Aber auch irgendwie auf die, die, wo etwas kritischer sind. Grünen-Chefin Roth zum Beispiel, für die war der heutige Gipfel nur eine Showveranstaltung.
Die Elektromobilität muss sich auch für den Verbraucher lohnen, nicht nur fürs Klima. Und da gibt's noch viel zu tun.
Immerhin, auch wenn sie leise sind, E-Autos kosten zwischen 5.000 und 10.000 Euro mehr.
Carsten Schabowski über das Elektroauto. Die ersten Gastarbeiter wollten nur eine Zeit lang in Deutschland bleiben, Geld verdienen und dann zurück in die Heimat. Integration war kein Thema. Das änderte sich erst, als die ausländischen Arbeitnehmer blieben. Jetzt warten die Migranten nicht mehr auf Integrationsangebote. Ganz selbstbewusst stellen sie Forderungen an Gesellschaft und Politik. Vor dem morgigen Integrationsgipfel hat die türkische Gemeinde in Deutschland einen Gesetzesvorschlag zur besseren Teilhabe von Ausländern vorgelegt. Kernpunkt: Mehr von ihnen sollen in Verwaltung und Behörden arbeiten. Einzelheiten von Charlotte Horn.
Das Gesetz heißt Förderung der Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. Ist langer Name. Teilhabegesetz haben wir das genannt.
Sagt der Vorsitzende der türkischen Gemeinde Deutschland, Kenan Kolat, heute in Berlin. 1,5 Jahre hat die türkische Gemeinde an dem Gesetzentwurf gefeilt.
Wir hoffen, dass mit diesem Gesetzentwurf zum ersten Mal die Rechte und Pflichten von Einwanderern gesetzlich verankert wird.
Und das solle dann auch für alle Menschen mit Migrationshintergrund gelten. Inhaltlich macht die türkische Gemeinde in dem 34-seitigen Gesetzentwurf verschiedene Vorschläge.
Hier geht es um aktive Förderung.
Insbesondere die Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst, in Betrieben und bei der Ausbildung.
Das war bis 1990 auch der Fall, dass auch Migranten, damals hießen wir ja Ausländer, als eine besonders zu fördernde Gruppe gefördert wurden. Diese wurde dann 1990 abgeschafft und wir wollen diese besondere Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund wieder einführen.
Gerade im öffentlichen Leben müsse sich der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund spiegeln.
Beispiel: Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ist ca. 20%, dann müssten in der Polizei auch entsprechende 20% erreicht werden.
Außerdem sieht der Entwurf die Anerkennung der doppelten Staatsbürgerschaft vor, Diversity-Beauftragte in Betrieben und erfordert den EU-Beitritt der Türkei. In einem 7-Punkte-Plan will die türkische Gemeinde den Parteien eine Zusammenfassung des Gesetzentwurfs übergeben, noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl.
Also die türkischstämmige Wählerinnen und Wähler sind auch Zünglein an der Waage bei dieser Wahl, weil es ja nach knapp jetzt zwischen beiden Parteien ähnliche Größen gibt.
Aber
wir wollten keine Parteipolitik hier betreiben, sondern wir wollten einen Gesetzentwurf vorbereiten. Das war auch für uns zum ersten Mal in der Geschichte, dass wir mal gedacht haben, wieso ist das so? Wir wollen mal von unserer Seite unsere Wünsche etwas konkreter darstellen dann. Es ist noch nicht vollkommen, dieser Gesetzentwurf. Aber jetzt haben die Abgeordneten in der Sommerpause Zeit, diesen Gesetzentwurf zu lesen.
Und dann erwartet die türkische Gemeinde eine Reaktion der Parteien.
Wir werden nicht sagen, wählt diese oder jene Partei. Wir werden schon schauen, welche Parteien welche unsere Forderungen angehen.
Und dann wolle man Empfehlungen abgeben. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Mit dem Entwurf möchte die türkische Gemeinde eine Debatte anstoßen. In den nächsten Monaten will sie dazu mit allen reden: Politikern, Juristen, Gewerkschaftern und der Bevölkerung.
Als Fernsehtochter von Ekel Alfred in der TV-Serie Ein Herz und eine Seele wurde sie in den 70er Jahren bundesweit bekannt, die Schauspielerin Hildegard Krekel. Sie spielte in vielen Filmen mit und lieh ihre Synchronstimme bekannten ausländischen Kolleginnen. Gestern starb Hildegard Krekel in Köln an einem Krebsleiden im Alter von 60 Jahren. Ein Nachruf von Jochen Hilgers.
Es sind die 70er Jahre. Ein Herz und eine Seele setzt sich als erste Fernsehserie überhaupt aktuell mit dem gesellschaftlichen Leben auseinander. Ekel Alfred Tetzlaff ist der Vater der Familie. Tochter Rita, gespielt von Hildegard Krekel, ihr Ehemann und Ehefrau Else nehmen immer wieder den Alltagskampf auf.
Eine Kollegin von mir fährt jedes Jahr nach Krk.
Wie heißt das?
Krk. Das ist eine jugoslawische Insel. Da kann man sogar nackt baden.
Das kann ich zu Hause auch.
Aber nicht im Meer.
Und die baden dann nackt? Alle?
Ja.
Also das finde ich, ich weiß gar nicht wie. Stell dir mal vor, wir würden da alle nackt rumlaufen. Vielleicht jemanden treffen, den wir kennen. Vielleicht Frau Surbier.
Die möchte ich allerdings auch nicht nackt sehen.
2008 blickt die Kölner Schauspielerin auf die Jahre Ein Herz und eine Seele zurück.
Wenn Ekel Alfred kam, das war wie bei einem Durbridge, waren die Leute alle vor dem Fernseher.
Die Nachricht von Krekels Tod erreichte ihre Schauspielerkollegen am Drehort für Ein Fall für die Anrainer. Dort ging sie bis vor kurzem noch ihrer Arbeit als Schauspielerin in der WDR-Serie nach. Die Kollegen reagierten geschockt, wollten sich zunächst nicht äußern. Der verantwortliche Redakteur der Serie, Götz Bolten, sagte zum Tod der Schauspielerin:
Die Hilde war halt die gute Seele des Sets, aber auch als Mensch war sie eine verdammt gute Seele. Wenn irgendein Schauspieler neu ins Set kam, hat sie ihn an die Hand genommen, hat ihn eingeführt. Das hat sie auch bei mir so gemacht. Und sie ist halt ein Original, ist ein kölsches Original.
Die Fernsehdirektorin des WDR, Verena Kuhlenkampf, nannte Hildegard Krekel eine starke Persönlichkeit und ein echtes Original, das Optimismus und Lebensfreude pur verkörpert habe. WDR-Fernsehfilmchef Gebhard Henke beschrieb Hildegard Krekel als einen Menschen ohne Allüren. Sie liebte ihren Beruf und lebte für ihn, so Henke. Bis zuletzt blieb sie ihrer Heimatstadt Köln treu und war aus der Kulturszene hier nicht wegzudenken. Die Kölner reagierten heute sehr traurig.
Wir haben sogar zusammen auf der Bühne gestanden, im Kinderballett, im Opernhaus. War eine tolle Künstlerin, wunderbare Familie, die ältere Schwester, erstklassig. Also hat Köln eine ganz tolle Frau verloren. Es hat mich tief erschüttert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
Ein Karneval zum Beispiel moderierte Hildegard Krekel regelmäßig im Hörfunk. Sie starb kurz vor ihrem 61. Geburtstag im Kreise ihrer engsten Angehörigen und hinterlässt zwei Töchter. Die Schauspielerin war mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Max Lorenz verheiratet.
Die Schauspielerin Hildegard Krekel ist tot, Jochen Hilgers berichtete. Die EU-Außenminister suchen in Brüssel immer noch nach einer Lösung in der Frage, ob das Waffenembargo gegen Syrien verlängert oder gelockert werden soll. Die Pressekonferenz in Brüssel hat noch nicht begonnen. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Esther Hartbrich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.